Witamy w Gasse der Raben. Zanim zaczniemy, powiedz nam, o której godzinie nas słuchasz i co lubisz robić podczas słuchania tych opowieści? Dziękujemy, że towarzyszysz nam w tej podróży pełnej tajemnic. Czekamy na Twoje komentarze. Bez zbędnych słów, zaczynajmy.
Ich heiße Daniel. Ich bin Geologe, spezialisiert auf Klimaveränderungen in alpinen Regionen. Alles, was ich jetzt erzählen werde, klingt vielleicht unwirklich. Beinahe wie ein schlechter Traum. Aber ich war dort. Ich habe es gesehen, gespürt, gerochen. Und obwohl ich immer wieder versucht habe, es zu vergessen, kommt es jede Nacht zurück, wenn ich die Augen schließe. Es war im Spätherbst des Jahres 2022, als ich mit einem Kollegen vom Institut ein abgelegenes Tal in Süddeutschland kartografieren sollte. Es ging um Gesteinsanalysen und Hinweise auf Bodenveränderungen infolge von extremen Wetterphänomenen, die in den letzten Jahren zugenommen hatten. Der Ort, zu dem wir unterwegs waren, hieß Eschenbrunn, ein winziges Dorf, das in keiner aktuellen Karte mehr richtig eingezeichnet war. Laut alten Verwaltungsunterlagen hatte der Ort seit den 1970er Jahren kontinuierlich Einwohner verloren. Der letzte verzeichnete Bewohner war 2019 weggezogen. Ich war allein unterwegs. Mein Kollege hatte am Morgen unserer Abfahrt plötzlich einen Migräneanfall erlitten. Also entschied ich, das Gebiet zumindest vorzubereiten und Bodenproben zu nehmen, bevor er nachkam. Ich packte meine Ausrüstung ins Auto, verließ Garmisch gegen 10 Uhr und fuhr Richtung Süden, in ein Gebiet, das wegen seiner Wetterextreme in den letzten Jahren immer wieder in den Nachrichten war. Eschenbrunn lag hinter einer Reihe von Hügeln, versteckt in einem abgelegenen Seitental. Ich musste einen alten Forstweg nehmen, der bei der letzten Ortschaft, einem kaum größeren Dorf namens Unterwald, abzweigte. Der Weg war matschig, mit tiefen Spurrillen und teilweise überwuchert. Ich hatte Mühe, mit dem Wagen durchzukommen, also ließ ich ihn irgendwann stehen und ging zu Fuß weiter. Der Wald war still. Ungesund still. Kein Wind. Kein Vogelruf. Kein Rascheln im Laub. Es war, als ob jemand den Ton abgedreht hätte. Ich dachte zuerst, es sei Einbildung. Vielleicht meine eigene Anspannung, weil ich allein unterwegs war. Aber je weiter ich ging, desto mehr merkte ich, dass da tatsächlich etwas nicht stimmte. Nach etwa 20 Minuten Fußweg erreichte ich den ersten Hinweis auf menschliche Präsenz. Ein verwittertes Holzschild, auf dem mit verblassten Lettern »Willkommen in Eschenbrunn« stand. Darunter hatte jemand in roter Farbe »Betreten auf eigene Gefahr« geschrieben. Ich dachte, es wäre ein Scherz, irgendein jugendlicher Streich oder vielleicht ein Mahnmal an die gefährlichen Wetterverhältnisse in der Region. Doch als ich über den kleinen Hügel trat und den Ort vor mir liegen sah, blieb ich stehen. Es war, als hätte jemand ein Foto gemacht. Ein eingefrorener Moment. Die Häuser, etwa 20 an der Zahl, standen da wie in einer Modelleisenbahnlandschaft. Schneebedeckt, aber in perfektem Zustand. Keine Spuren. Kein Rauch aus den Schornsteinen, kein Geräusch, keine Bewegung. Ich ging langsam den schmalen Weg ins Dorf hinunter. Alles war seltsam erhalten. Die Straßenlaternen waren von einer dicken Eisschicht überzogen, die Fenster der Häuser ebenfalls. Und nicht nur das. Alles schien unter einer Art kristallinen Frostschicht zu liegen, als hätte ein plötzlicher Temperatursturz alles in Sekunden eingefroren. Ich näherte mich dem ersten Haus, einem kleinen Bauernhaus mit grünen Fensterläden. Die Tür war nicht abgeschlossen. Ich drückte sie auf. Sie knarrte kaum hörbar. Im Inneren Chaos, aber eingefroren. Auf dem Tisch standen Teller mit halb gegessenem Essen. Nudeln, wenn ich mich nicht täuschte, mit einer weißen, steinharten Soße darüber. Daneben eine Tasse Tee, in der das Getränk zu einem undurchsichtigen Eisblock geworden war. Als ich meine Finger darauf legte, spürte ich, es war eiskalt, aber nicht nass. Es schmolz nicht. Nicht ein Tropfen. Die Temperatur war deutlich unter dem Gefrierpunkt, obwohl ich laut meiner Wetter-App auf dem Handy gerade mal 4 Grad hatte. Ich verließ das Haus und ging weiter. Im nächsten Gebäude war eine kleine Metzgerei. Der Kalender an der Wand zeigte den 18. Januar 2020. Ich erinnere mich genau, weil mir die Zahl ins Auge sprang. Auch hier alles eingefroren. In der Kühltheke lagen Würste. In der Ecke stand eine offene Kühltruhe, aus der gerade jemand ein Stück Fleisch entnommen hatte. Die Packung hing noch halb in der Luft, als wäre die Person in dem Moment verschwunden, in dem sie sie nahm. Ich fand keine Menschen. Nicht einen. Aber es war nicht, als wäre der Ort verlassen worden. Es war, als wäre jeder Einzelne im exakt selben Moment verschwunden, oder? Nein, nicht verschwunden. Es war, als hätte ein plötzlicher Luftstoß, vielleicht ein Gas, etwas ausgelöst. Aber es gab keine Anzeichen für ein Feuer, keine Zerstörung, keine Fensterscheiben, die herausgesprengt worden waren. Im Rathaus fand ich die erste Spur. Im Eingangsbereich lagen Dokumente auf dem Boden. Eine Notiz auf einem vergilbten Blatt Papier. Warnung, Kaltluftabfall droht, Evakuierung ab 14 Uhr empfohlen. Darunter Bürgermeister M. Vogel. Der Wecker an der Wand zeigte genau 14:07 Uhr. Er tickte nicht mehr. Ich spürte, wie sich etwas in mir zusammenzog. Ein unangenehmes Gefühl. Nicht Angst, eher eine Art existenzielle Unruhe. Ich hatte schon viele Katastrophengebiete besucht. Lawinenabgänge in der Schweiz, Erdrutsche in Italien. Aber das hier war anders, klinisch, sauber, unwirklich. Ich wollte weg. Ich fühlte, wie meine Finger trotz Handschuhen taub wurden. Ich sah meinen Atem, doch auch der fror in der Luft zu kleinen Eiskristallen. Etwas, das ich nie zuvor gesehen hatte. Als würde selbst der Dampf in der Luft sofort erstarren. Ich ging zurück, durch denselben Weg, durch den Wald, zum Auto. Ich drehte mich nicht mehr um. Es fühlte sich falsch an, sich umzusehen. Ich kehrte ins Hotel zurück, sagte nichts. Am nächsten Tag meldete ich dem Institut, dass die Wetterbedingungen eine genaue Untersuchung unmöglich machten. Ich empfahl, das Gebiet vorerst zu meiden. Einige Wochen später las ich in einem kleinen regionalen Blatt eine Meldung. Ungewöhnlich stabile Frostschicht in Eschenbrunn. Forscher erklären Phänomen mit mikroklimatischer Inversion. Man hatte wohl ein Messteam geschickt. Sie fanden die Häuser, wie ich sie beschrieben hatte. Aber sie berichteten nichts von Essensresten, nicht von gefrorenem Tee oder Fleisch in der Luft. Nur Frost, alte Möbel, Ruinen. Man erklärte alles mit natürlichen Vorgängen. Doch ich war da. Ich sah, wie die Gabel im Teller stand, wie das Telefon im Wählton festhing, wie ein Kartenspiel mitten im Spiel auf einem Tisch lag, als hätte jemand es in dem Moment verlassen. Und ich weiß, was ich fühlte. Es war nicht nur Frost. Es war ein Moment, der nie verging. Ich träume noch oft davon. Von der Straße in Eschenbrunn, wie sie sich unter meinen Füßen kaum hörbar knirscht. Vom Schweigen der Luft. Und von dem Gefühl, dass dort etwas wartet. Nicht lebendig, aber auch nicht tot. Eingefroren im Bruchteil einer Sekunde. Wenn Sie jemals in der Nähe von Unterwald sind und ein Schild sehen, das nach Eschenbrunn zeigt, fahren Sie weiter. Und wenn Sie denken, dass Zeit ein stabiles Konstrukt ist, denken Sie an mich. Ich habe gesehen, wie sie stillstand. Und ich weiß, sie kann es wieder tun. Nachwirkungen. Die Tage nach meiner Rückkehr aus dem Tal verliefen verschwommen. Ich arbeitete mechanisch, schrieb Berichte, beantwortete E-Mails, hielt ein paar Vorträge online, aber innerlich war ich abgekapselt. Mein Gehirn schien sich zu weigern, die Bilder zu verarbeiten, die ich gesehen hatte. Doch irgendwann holte mich die Realität ein. Am 3. Dezember erhielt ich einen Anruf von einem Mann, der sich als Dr. Christoph Mehler vom Umweltbundesamt vorstellte. Ruhige Stimme, höflich, aber mit einem Nachdruck, der mir sofort das Gefühl gab, dass dieser Anruf mehr als nur formelle Bedeutung hatte. »Herr Dr. Wagner«, begann er, »Sie waren letzten Monat im Gebiet um Eschenbrunn aktiv, korrekt?« Ich bestätigte. Er schwieg kurz. Dann fuhr er fort. »Wir würden Sie gerne zu einem Gespräch einladen. Es gibt einige Unstimmigkeiten zwischen Ihren Protokollen und den Daten unseres Erkundungsteams.« Mir war klar, worauf er anspielte. Ich hatte mein Logbuch, obwohl knapp, ehrlich geführt. Die Temperaturen, die Positionen, eine grobe Beschreibung des Ortes, sogar ein paar Fotos, die allerdings seltsam unscharf waren, als hätte der Frost selbst die Linse beschlagen. Doch ich hatte die Essensreste nicht erwähnt. Den Tee, den Wecker. Ich hatte gespürt, dass diese Details falsch wirken würden. Dennoch sagte ich zu. 2 Tage später saß ich in einem gläsernen Besprechungsraum in Berlin. 3 Männer und eine Frau auf der anderen Seite des Tisches. Neben Dr. Mehler war ein Klimaphysiker namens Krüger, ein Vertreter des Innenministeriums, dessen Funktion nicht näher erläutert wurde, und eine Geografin vom Helmholtz-Zentrum. Sie zeigten mir Satellitenaufnahmen des Gebiets. Die meisten stammten von Anfang 2020. Danach klaffte eine Lücke von mehreren Monaten. Angeblich wegen Wolkenbedeckung. Ein wenig überzeugender Grund in Zeiten moderner Satellitentechnologie. Dann ein erneuter Scan vom 14. November, 3 Tage nach meinem Besuch. Eschenbrunn war vollständig vereist. Alles, was ich beschrieben hatte, ließ sich bestätigen. Kristalline Strukturen auf den Dächern, keine Bewegung, keine Spuren. Doch dann stellte Dr. Mehler eine Frage, die mich innerlich zusammenzucken ließ. Haben Sie beim Betreten des Dorfs etwas gerochen? Etwas Chemisches? Ich überlegte. Tatsächlich war da ein schwacher, metallischer Geruch gewesen. So etwas wie verbranntes Kupfer, vermischt mit kalter Erde. Ich hatte es für die feuchte Kälte gehalten. Vielleicht alte Heizungsrohre oder verrostetes Werkzeug. Ich nickte. Ein bisschen, ja. Er sah die anderen an. Kurze Blicke. Dann legte er mir ein Dokument vor. Es war eine Art internes Memo, klassifiziert. Darin war von einem Kältesturzphänomen mit Verdacht auf atmosphärische Anomalie die Rede, verursacht durch eine Kombination aus Tiefdrucklagen, abruptem Luftmassenwechsel und einer unbekannten mikrochemischen Reaktion. »Sie meinen, da wurde etwas freigesetzt?«, fragte ich. Dr. Mehler antwortete nicht direkt. Stattdessen erklärte er, dass im Januar 2020 ein Experiment des Bundesumweltamts im Tal durchgeführt wurde, zur Erforschung von Geoengineering-Effekten im Rahmen eines EU-Projekts. Es handelte sich um eine kontrollierte Freisetzung von Aerosolen zur Simulation von Strahlungsreflexion in der Atmosphäre. »Es war harmlos, theoretisch. Alles im genehmigten Rahmen«, sagte Mehler. Aber es gab einen plötzlichen Druckabfall, ein unerwarteter Kälteeinbruch, genau über Eschenbrunn. Ich fragte, was mit den Bewohnern passiert sei. Laut offiziellen Aufzeichnungen, sagte Krüger trocken, hatten zu dem Zeitpunkt alle das Dorf verlassen. Ich sah ihn an. Ich war dort. Da stand Essen auf dem Tisch, noch dampfend, als wäre es in derselben Minute stehen geblieben. Wieder diese Blicke. Die Frau vom Helmholtz-Zentrum räusperte sich. Wir vermuten, dass es zu einer Art Kryoschock gekommen ist. Eine extrem rasche Abkühlung der Luftmassen, vielleicht verbunden mit einem seltenen Phänomen, das wir noch nicht genau benennen können. Etwas zwischen Sublimation und Gefrierbruch, mit extremen Druckverhältnissen. Und die Menschen? Wiederholte ich. Niemand antwortete. Ich wurde gebeten, nicht weiter darüber zu sprechen. Man sagte mir, das Gebiet sei nun gesperrt, wegen instabiler Bodenverhältnisse. Ich bekam ein offizielles Schreiben mit einer Geheimhaltungsklausel. Keine jurische Bedrohung, eher ein höflicher Hinweis, dass es besser sei, das Thema ruhen zu lassen. Aber ich konnte nicht loslassen. Ich begann selbst zu recherchieren, las alte Berichte über das Dorf. Ich fand einen Eintrag im Archiv eines Lokalblatts vom Februar 2020. Bürgermeister und 19 Dorfbewohner als vermisst gemeldet. Behörden vermuten Massenabwanderung. Keine weiteren Artikel, keine Suchaktion, keine Fotos der Menschen, als hätte man es gezielt verschwinden lassen. Im Januar 2025 kehrte ich zurück. Ich sagte niemandem etwas. Ich nahm einen Geländewagen, packte meine Ausrüstung, ein Satellitentelefon und fuhr nachts. Die Straßen waren noch schlechter als vorher, aber ich wusste, wo ich hin musste. Als ich Eschenbrunn erreichte, war es noch immer da. Der Frost war weniger geworden, aber die Strukturen waren gleich. Die Häuser standen leer, doch etwas war anders. Der Schnee war aufgebrochen, an mehreren Stellen. Ich näherte mich einem dieser Aufbrüche. Es sah aus, als hätte jemand oder etwas von innen gegen die Haustür gedrückt, bis sie splitterte. Ich trat ein. Der Esstisch war leer, der Stuhl umgestoßen. Die Tasse, die vorher eingefroren war, lag zerschellt auf dem Boden. Es war, als hätte jemand die Zeit langsam wieder angekurbelt. Nicht alle auf einmal, aber Stück für Stück. Ich ging nicht weiter. Ich nahm keine Proben. Ich machte keine Fotos. Ich drehte mich um, verließ das Dorf, stieg ins Auto und fuhr zurück. Ich habe seitdem nie wieder davon gesprochen. Nicht mit Kollegen, nicht mit Freunden. Aber ich weiß, dass es da draußen noch Orte gibt, an denen Experimente schiefgehen. Wo das Klima nicht nur das Wetter betrifft, sondern das Gedächtnis, die Zeit und das Leben selbst. Und ich weiß, Eschenbrunn schläft nicht. Es taut, langsam. Und irgendwann wird jemand zurückkommen. Vielleicht war ich der Erste, aber ich bin sicher, ich war nicht der Letzte. Mein Name ist Lukas Steiner. Ich bin Fotograf, spezialisiert auf verlassene Orte. Seit Jahren reise ich quer durch Europa, dokumentiere verfallene Krankenhäuser, stillgelegte Bergwerke und verlassene Dörfer. Es ist mein Beruf, aber auch meine Obsession. Ich glaube, dass jeder verlassene Ort eine Geschichte hat. Meistens erzählen mir Wände und Fenster von Verfall, von Zeit, von Menschen, die gegangen sind. Doch in einem Ort, tief in den Bergen Bayerns, erzählte mir das Eis selbst seine Geschichte. Und sie war dunkler, als ich mir je hätte vorstellen können. Es war im Februar 2024, als ich durch eine vergilbte Notiz in einem alten Wanderbuch auf Heiligental stieß. Kein Internet-Eintrag, keine Bilder. Nur eine kurze Erwähnung. Ehemaliges Dorf, evakuiert nach dem großen Winter von 1963, seitdem unbewohnt. Ich war sofort neugierig. Ein Dorf, das niemand dokumentiert hatte? Das war ungewöhnlich. Und für mich ein klarer Ruf. Ich packte meine Kameraausrüstung, einen Gaskocher, eine Thermojacke und machte mich auf den Weg. Laut topografischer Karte lag Heiligental in einem abgelegenen Seitental, südlich von Mittenwald, verborgen hinter einer verlassenen Forststraße, auf der nur noch Fußgänger und Wildtiere unterwegs waren. Ich fuhr bis zum letzten Forstposten. Von dort musste ich zu Fuß weiter. Der Weg war vereist, stellenweise verschüttet von kleinen Lawinen. Ich kämpfte mich mit Steigeisen voran, die Kälte biss durch meine Handschuhe. Es hatte die ganze Nacht geschneit, aber die Schneedecke war ungewöhnlich kompakt, als hätte sie sich seit Jahren kaum verändert, als ob sie konservieren würde. Nach fast 3 Stunden zu Fuß, vorbei an zerfallenen Zäunen und eingefrorenen Fichten, sah ich es, Heiligental. Der Anblick war surreal. Ein ganzes Dorf, eingefroren im Moment. Die Dächer waren unter meterhohem Schnee kaum noch sichtbar, aber die Häuser standen aufrecht, die Fenster geschlossen, die Türen, seltsam unberührt. Kein Graffiti, keine eingeschlagenen Scheiben, keine Spuren von Vandalismus oder Diebstahl. Fast zu sauber für einen Ort, der seit 60 Jahren verlassen war. Ich trat durch das erste Tor, das zu einer kleinen Kapelle führte. Der Pfad dorthin war noch sichtbar, eine Reihe flacher Steine im Boden mit einer feinen Eisschicht überzogen. An der Tür klebte ein Schild. Betreten, verboten, Staatsbesitz. Daneben ein verblasstes Kruzifix mit einer Eisschicht auf dem Gesicht der Christusfigur, das ihn fast maskenhaft wirken ließ. Ich schob die Tür vorsichtig auf. Innen Stille. Ein leerer Raum mit Bänken aus massivem Holz. Aber auf dem Altar lag noch eine Bibel. Eingefroren, aufgeschlagen, Seite 11 war ich. Psalm 66. Herr, warum verwirfst du meine Seele und verbirgst dein Angesicht vor mir? Ich machte ein paar Fotos. Dann verließ ich die Kapelle und begann, das Dorf zu durchqueren. In jeder Straße lag etwas Unausgesprochenes. Ein Gefühl von Unruhe. Nicht wegen Geräuschen, es war totenstill, sondern wegen der Dinge, die fehlten. Keine Autos, keine Laternen, keine Strommasten, aber Gärten, sauber angelegte Wege, eine Schule mit intakten Fenstern, ein verlassener Lebensmittelladen mit einem Schild, donnerstags frisches Brot, Bäckerei Lindner. Ich trat ein. Die Tür quietschte. Innen war es konserviert. Regale standen noch, Dosen mit eingemachtem Gemüse, eine alte Registrierkasse, ein Kalender an der Wand, zerrissen, aber noch lesbar. März 1963. Der letzte Eintrag auf einem Notizblock lautete: Bestellung für Familie Ziegler, 2 Laib Brot, 1 Kilo Zucker, 3 Flaschen Petroleum. Ich machte ein paar Fotos und ging weiter. Doch was mich wirklich beunruhigte, fand ich in der Schule. Sie lag am Ende der Hauptstraße, direkt neben einem eingefrorenen Spielplatz. Schaukeln bewegten sich keinen Millimeter, obwohl der Wind inzwischen durch das Tal fuhr. Die Tür war unverschlossen. Im Inneren Klassenzimmer, voll eingerichtet. Tafel, Kreide, Bücher auf den Pulten. Als ob die Schüler jeden Moment zurückkehren würden. Doch dann sah ich die Karten an der Wand. Eine davon war Deutschland. Aber ohne Grenze. Datiert mit 1. Januar 1969. Eine andere zeigte Luftströmungen, eingezeichnet mit roten Linien. Darunter handschriftlich: Der große Frost. Ursachen und Auswirkungen. Ich nahm das Heft auf, das auf dem Lehrerpult lag. Titel: Notfallplan, Kälteeinbruch, Heiligental. Es war ein detaillierter Ablaufplan. Um 7 Uhr morgens, Sirene. Schüler versammeln sich in der Aula. Ausgabe von Wärmedecken und Suppe. Notruf an Landratsamt. Mittenwald. Evakuierung durch Forststraße. Doch die letzte Seite war durchgestrichen. Mit Kugelschreiber stand darüber: Abbruch, Straße unpassierbar, Dorf eingeschlossen. Ich ließ das Heft fallen. Ich wollte zurück. Aber bevor ich ging, machte ich den Fehler, die Kellertür des Schulgebäudes zu öffnen. Die Treppe war vereist. Ich stieg langsam hinab. Unten Dunkelheit. Dann ein Lichtkegel meiner Stirnlampe und ich sah Feldbetten, Decken, Flaschen und Namenslisten an der Wand. Dutzende Namen mit Datum. Der letzte Eintrag: 3. März 1969. Johanna Ziegler, nicht aufgewacht. Ich war erstarrt. Daneben ein Koffer mit verschimmelten Papieren. Ich zog einen heraus. Es war ein Brief. Liebes Landratsamt, wir sind eingeschlossen. Kein Kontakt zur Außenwelt. 3 Menschen sind bereits erfroren. Kinder frieren. Wir teilen alles, was wir haben. Bitte, wenn jemand das liest, bringt uns weg. M. Ziegler, Bürgermeister. Ich verließ den Keller, ging zitternd zurück zur Hauptstraße. Es war inzwischen dunkel geworden. Die Temperatur sank rapide. Meine Finger waren taub, mein Atem kurz. Ich hatte nur eine Wahl: zurück durch den Wald, so schnell wie möglich. Ich schaffte es mit letzter Kraft bis zum Auto. Zu Hause suchte ich alles ab. Online, in Archiven. Kein einziger offizieller Hinweis auf eine Katastrophe in Heiligental. Keine Evakuierung. Kein Bericht. Die Karten aus den 70er Jahren zeigen das Tal als unbewohntes Naturschutzgebiet. Aber ich weiß, was ich gesehen habe. Dutzende Menschen, eingeschlossen von einem der kältesten Winter Europas. Ohne Hilfe. Eingeschlossen mit dem Tod. Und mit einem Dorf, das aus Scham oder Kalkül in keinem Register mehr auftaucht. Und ich weiß jetzt auch, warum niemand darüber spricht. Man hat sie vergessen, absichtlich. Man ließ sie erfrieren. Und unter dem Eis, in jeder Straße dieses Dorfes, liegt nicht nur Schnee, sondern Wahrheit. Eine Wahrheit, die nie auftauen sollte. Ich schreibe das hier nicht, um Mitleid zu bekommen. Nicht, um Held zu sein oder Geschichten zu erzählen. Ich schreibe, weil ich muss. Weil sich in der Stille zwischen den Bäumen etwas gesammelt hat. Ein Echo, das nicht verschwinden will. Etwas, das in mir weiterhallt, seit ich aus Frostheim zurückgekehrt bin. Das Dorf ist auf keiner Karte mehr eingezeichnet. Selbst Google Earth zeigt nur ein weißes Loch in den Bergen, tief im südlichen Zipfel Bayerns, wo der Nationalpark Berchtesgaden aufhört, Wälder zu sein und beginnt, etwas anderes zu werden. Eine Landschaft ohne Zeit. Ich bin Jonas, 37, freiberuflicher Kartograf. Mein Job ist es, alte Wanderwege neu zu erfassen, Gebiete zu dokumentieren, die durch Klimaveränderungen unpassierbar geworden sind. Ich arbeite mit Behörden, Bergrettungen, manchmal auch mit Versicherungen. Ich bin es gewohnt, allein zu arbeiten. Ich dachte, ich wäre gut im Alleinsein, aber ich wusste nicht, was wahre Einsamkeit ist. Nicht bevor ich Frostheim betrat. Ich erreichte das Gebiet am 2. Februar 2024. Mein Auftrag war klar. Die Route zwischen dem vergessenen Hochwald und der Grabenklamm sollte geprüft werden. Eine Strecke, die früher Dorfbewohner nutzten, heute aber offiziell als nicht betreten markiert ist. Ich wollte dort campieren, 2 Tage maximal, meine Drohne fliegen lassen, Höhenprofile aufnehmen. Als ich den Einstieg zum alten Pfad fand, war der Himmel stahlgrau. Die Bäume wirkten wie versteinert, mit einer feinen Eisschicht überzogen, die selbst bei leichtem Wind nicht brach. Ich war vorbereitet. GPS, Powerbank, Notfallpfeife, Satellitentelefon. Ich hatte alles. Was ich nicht hatte, war ein Gefühl dafür, was mich erwartete. Frostheim lag in einem Talkessel, verborgen hinter steilen Hängen. Der Weg dorthin war nicht beschildert, aber sichtbar, eingetreten, vielleicht von Wildtieren. Nach gut 4 Stunden erreichte ich das erste Zeichen von Zivilisation. Ein verwittertes Schild aus Gusseisen, halb unter Schnee. Frostheim, Gründung 1834. Danach begann das Schweigen. Der Ort selbst bestand aus knapp 20 Häusern. Blockhütten, ein steinernes Rathaus, eine Schule, eine Kirche ohne Turm. Alles war vom Frost überzogen, aber intakt. Nicht wie Ruinen, eher wie ein Museum, das niemand mehr besucht. Ich spürte sofort, hier war seit Jahrzehnten niemand mehr gewesen. Ich entschied, im alten Schulgebäude zu übernachten. Es war stabil, trocken und die Fenster noch intakt. Ich stellte mein Lager im ehemaligen Lehrerzimmer auf, entzündete den Kocher, machte mir Suppe. Die Nacht kam schnell, wie ein Vorhang. Und dann begann das Geräusch. Kein Knacken, kein Tierlaut. Es war ein Summen, hochfrequent, kaum wahrnehmbar, aber da. Ich schob es auf den Wind, doch der Wind stand still. Am nächsten Morgen erwachte ich in einem seltsamen Zustand. Nicht müde, aber auch nicht ausgeruht. Als hätte mein Körper geschlafen, mein Geist aber nicht. Ich trat hinaus in die Straße und stand in völliger Stille. Kein Vogel, kein Ast, der fiel. Nicht einmal meine Schritte auf dem Schnee klangen normal. Es war, als würde der Ort jedes Geräusch verschlucken. Ich begann meine Arbeit. Positionsdaten, Drohnenaufstieg, Fotos. Aber immer wieder fiel mir auf, dass der Schnee nicht gestört war. Kein Hufabdruck, keine Tierspuren, keine Bewegung. Das wäre an sich nicht unheimlich gewesen, wenn ich nicht in jedem Fenster das Gefühl gehabt hätte, dass mich etwas beobachtete. Nicht jemand. Etwas. Oder besser gesagt, die Abwesenheit von allem. Ich trat in mehrere Häuser ein. Immer das gleiche Bild. Ordnung, Stille und Spuren eines abrupten Verschwindens. In einem Wohnzimmer stand noch ein Schachspiel. Figuren mitten im Spiel. In einer Küche. Besteck auf Tellern. Gefrorenes Brot. Eingefrorene Zeit. Im Rathaus fand ich Akten. Die letzten Einträge datierten von Januar 1966. Ein harter Winter, gefolgt von einem plötzlichen Temperatursturz. Ein Brief an das Landratsamt. Frostheim ist von der Außenwelt abgeschnitten. Wir benötigen dringend Hilfe. Menschen erkranken. Die Kälte nimmt zu. Dann nichts mehr. Ich verbrachte den Tag damit, den Ort zu dokumentieren. Ich versuchte nicht an das Geräusch zu denken. Das Summen war wieder da, näher, tiefer. Manchmal glaubte ich, es käme aus dem Boden. Als die Nacht hereinbrach, fühlte ich mich zum ersten Mal nicht allein, sondern ausgesetzt. Ich warf gegen 3 Uhr nachts Holz ins Feuer, als ich draußen ein Geräusch hörte. Ein Schritt. Dann noch einer. Langsam. Dumpf. Ich starrte durch das Fenster. Nichts. Nur Schnee. Doch ich fühlte die Bewegung. Wie ein Luftzug, der zu viel Raum einnimmt. Ich trat hinaus. Kein Wind. Keine Spuren. Aber der Schnee unter meinen Füßen schien anders. Dünn. Brüchig. Ich grub ein kleines Loch mit meiner Handschaufel. Darunter Holzplanken. Ich grub weiter. Ein ganzer Boden. Und dann Metall. Ein Zugang. Ein verborgener Kellereingang direkt unter dem Marktplatz. Ich öffnete die rostige Klappe. Eine Treppe führte in völlige Dunkelheit. Ich zündete meine Lampe, stieg langsam hinab. Dort unten lag kein Schnee, nur Kälte und Geschichte. Ein riesiger Raum voller Feldbetten, Dutzende. Daneben Namenslisten, medizinische Vorräte, leere Wärmepackungen. Eine Tafel mit einem Schriftzug. Gemeinschaftsschutzraum. Frostheim. Notbetrieb. Darunter eine Liste mit Namen. Durchgestrichen. Alle. Am Ende der Liste. Letzter Eintrag. 17. Februar 1966. Stromversorgung ausgefallen. Vorräte erschöpft. Ich sank auf die Knie. Ich war in einem Grab. Ein Massengrab aus Stille. Ich hielt es nicht länger aus. Ich packte bei Sonnenaufgang. Der Rückweg war härter. Meine Beine schwer, mein Kopf voller Fragen. Ich spürte, wie etwas mich verfolgte. Nicht als Wesen, sondern als Gedanke. Ich kehrte nach Garmisch zurück, reichte meinen Bericht ein, ohne Details. Niemand stellte Fragen. Ich träume noch von Frostheim, von der Kälte, von der Leere. Aber vor allem von dem Moment, in dem ich erkannte, was mich am meisten erschreckte. Nicht der Tod, nicht das Schweigen, sondern die Vorstellung, dass diese Menschen dort verloren gingen und niemand sie vermisste. Dass ein ganzes Dorf verschwand und es niemandem auffiel. Denn das ist wahre Einsamkeit. Wenn nicht einmal dein Verschwinden ein Echo hinterlässt. Ich blieb noch eine letzte Nacht. Nicht, weil ich es wollte, sondern weil ich es musste. Mein Körper war erschöpft, mein Geist aufgerieben. Und draußen, auf dem Rückweg, hatte sich der Himmel über Nacht verdichtet. Dicker Nebel lag im Tal, zusammen mit neuem, schwerem Schnee. Ein Aufbruch wäre gefährlich gewesen. Das redete ich mir jedenfalls ein. Ich verbarrikadierte mich im alten Lehrerzimmer, rollte meine Schlafmatte aus. Ich ließ das Licht brennen, alle Lichter, Stirnlampe, Laterne, sogar die Anzeige meines GPS. Ich konnte die Dunkelheit nicht mehr ertragen, nicht nach dem, was ich gesehen hatte. Irgendwann, ich weiß nicht mehr genau wann, begann ich zu sprechen. Nicht laut, nur flüsternd. Worte wie, ich bin noch da. Ich geh bald. Ich hab euch nicht vergessen. Ich wusste, dass niemand da war. Natürlich wusste ich das. Aber ich spürte, dass ich etwas festhielt. Nicht sie, sondern der Ort mich. Am frühen Morgen war der Nebel verschwunden. Die Sonne warf lange, kalte Schatten über das Tal. Ich machte mich auf den Weg. Die Beine schwer, der Atem flach. Ich drehte mich kein einziges Mal um. Nicht zum Rathaus, nicht zur Kirche, nicht zu den stillen Häusern. Ich wollte den Ort nicht sehen, nicht ein letztes Bild haben, das bleibt. Aber als ich durch das alte Ortsschild trat, glaubte ich, etwas zu hören. Kein Schritt, kein Ruf. Nur ein Ton, wie ein tiefer Atemzug, den das Tal selbst ausstieß. Vielleicht war es der Wind. Vielleicht war es mein Herzschlag. Ich weiß es nicht. Wieder zu Hause in Rosenheim brauchte ich 3 Tage, um meine Ausrüstung überhaupt auszupacken. Ich ließ den Rucksack im Flur liegen, das GPS im Kühlschrank, aus Versehen. Ich mied Spiegel. Ich mied Geräusche. Aber das Schlimmste war, ich mied Menschen. Es fiel mir schwer, Blicke zu halten. Ich konnte kein Gespräch führen, ohne innerlich zurückzudriften, zu Frostheim. In meiner Wohnung war es warm, hell. Und doch fühlte ich mich gefroren, eingeschlossen in einem Zustand, den niemand verstand. Ich schrieb den offiziellen Bericht, kürzte alles auf das Nötigste. Unzugängliches Gelände, ehemalige Siedlungsstruktur, nicht betretbar, keine Hinweise auf aktuelle Gefährdung. Ich schickte ihn ab. Niemand fragte nach mehr. Doch nachts begann ich, das echte Protokoll zu schreiben. Ein Notizbuch, 96 Seiten, alles von Hand. Ich schrieb jeden Tag einzeln nieder. Die Geräusche, die Schatten, die Kälte, die sich nicht messen ließ. Ich beschrieb die Schatten, die keine Richtung hatten, weil das Licht selbst gefroren schien. Ich schrieb über die Namenslisten, die durchgestrichenen Leben, über den Moment, als ich die erste Nacht sprach, nur um nicht stumm zu zerbrechen. Ich schrieb, damit ich mich nicht verlor. Ein halbes Jahr später kontaktierte mich eine Psychologin, an die mich ein Freund weiterempfohlen hatte. Ich sprach mit ihr, zuerst zögerlich, dann regelmäßig. Sie nannte es sensorische Isolation mit kognitiver Dissoziation, eine Art innerer Riss, ausgelöst durch zu lange, zu tiefe Einsamkeit in extremer Umgebung. Sie sagte, was Sie erlebt haben, ist real. Nicht nur die äußere Kälte, sondern auch die innere. Ich nickte. Ich verstand. Aber ich sagte ihr nicht alles. Ich sagte ihr nicht, dass ich inzwischen den Ton wieder höre. Dieses tiefe Summen. Nicht immer. Aber manchmal in Tiefgaragen, in alten Häusern, wenn ich zu lange allein bin. Ich sagte ihr auch nicht, dass ich manchmal Fenster meide. Nicht, weil ich Angst habe, etwas draußen zu sehen, sondern weil ich fürchte, etwas könnte mich anschauen, obwohl da niemand ist. Ich habe nie wieder ein Dorf besucht. Keine Ruinen, keine verlassenen Orte. Ich fotografiere jetzt Städte, Menschen, Straßenmärkte. Ich zwinge mich unter Menschen, obwohl ich oft nur eine Stunde aushalte. Es ist anstrengend, aber notwendig. Ich muss es tun, weil ich weiß, dass ich mich sonst wieder in die Stille verliere. Ich habe Frostheim niemandem gezeigt. Nicht meinen Freunden. Nicht meiner Familie. Nicht einmal meiner Psychologin. Ich habe die Fotos archiviert. In einem verschlüsselten Ordner. Benannt Projekt F. Eis. Ich habe nie zurückgeschaut. Und doch. Manchmal, wenn es nachts schneit, stehe ich am Fenster. Und ich sehe in das Weiß hinaus. Und dann frage ich mich, was ist schlimmer? Zu erfrieren in einem Ort, den niemand kennt? Oder zurückzukehren in eine Welt, die nie verstehen wird, was dich verändert hat? Es gibt Orte, die verliert man nicht, weil man sie liebt, sondern weil sie einen Teil von einem genommen haben. Und manchmal lässt dieser Teil sich nie mehr zurückholen. Frostheim liegt noch immer dort, eingeschlossen unter Eis und Schweigen. Ich weiß das, denn ich war dort und manchmal bin ich es noch immer. Ich war nie ein ängstlicher Mensch. Ich kannte Einsamkeit. Ich kannte Kälte. Ich war oft alleine unterwegs, beruflich wie privat. Ich bin kein Abenteurer, aber ich bin neugierig. Und diese Neugier hat mich im Januar 2025 an einen Ort geführt, der nie hätte gefunden werden sollen. Noch weniger hätte ich dort jemanden treffen dürfen. Mein Name ist Martin Köhler. Ich bin Anthropologe, spezialisiert auf ländliche Migrationsbewegungen im 20. Jahrhundert. Ich forsche vor allem in den Alpenregionen, wo viele Dörfer seit den 60er Jahren aufgegeben wurden oft wegen wirtschaftlicher Gründe, Lawinengefahr oder dem Wandel der Infrastruktur. Es war während einer privaten Recherche für mein nächstes Buch, als ich auf Brunnwies stieß. Ein Ort, der offiziell seit 1968 nicht mehr existierte. Keine Einwohner mehr, laut Register, keine Bauakten, kein Hinweis auf moderne Präsenz. Ich fand den Namen nur durch Zufall. Auf einer alten Rückseite einer Flurkarte von 1959, am Rand einer Kiste im Archiv von Traunstein. Normalerweise sind solche Funde Sackgassen. Doch irgendetwas an diesem Namen ließ mich nicht los. Ich beschloss, selbst hinzufahren. Was ich in Brunnwies fand, veränderte mich. Nicht, weil es mich erschreckte, sondern weil es mir eine Art von Angst zeigte, die ich bis dahin nicht kannte. Die Anreise war beschwerlich. Der Ort lag in einem vergessenen Seitental, 2 Stunden zu Fuß vom letzten befahrbaren Waldweg entfernt. Der Schnee war hoch, aber nicht frisch. Kein Schritt lag über dem anderen. Ich ging allein. Brunnwies bestand aus vielleicht 15 Häusern. Sie standen eng beieinander, als würden sie sich gegenseitig warm halten wollen. Doch sie waren dunkel, eingefroren in einer Ruhe, die eher unheimlich als friedlich wirkte. Ich betrat das Dorf wie ein Archäologe, der glaubt, nur Spuren zu finden. Ich sah Türen ohne Schloss, Fenster mit Eiskristallen, keine Geräusche, nicht einmal das übliche Knacken von Ästen oder das Rascheln des Waldes. Ich richtete mein Lager in einem leerstehenden Stall ein, geschützt, aber offen genug, um zu fliehen, falls nötig. Ich plante, 2 Tage zu bleiben. Nur Aufzeichnungen. Nur Fotos. Keine Gefahr. Ich irrte mich. Am 2. Tag bemerkte ich Spuren. Nicht alt. Nicht verweht. Frisch. Sie führten vom hinteren Teil des Dorfes in Richtung eines Hauses, das halb eingefallen war. Ich folgte ihnen zögerlich. Nicht, weil ich Angst hatte, sondern weil ich es nicht glauben konnte. Und dann, ganz real, Rauch. Dünn, fast durchsichtig. Aber eindeutig aus einem improvisierten Ofen, der durch ein zerbrochenes Fenster geleitet wurde. Ich stand 10 Minuten einfach nur da. Dann klopfte ich. Es dauerte eine Ewigkeit. Dann öffnete jemand. Ein Mann. Vielleicht 70, aber von den Jahren härter gezeichnet. Sein Gesicht war schmal, rissig wie altes Holz. Die Augen klein, wachsam. Er sagte nichts. Er sah mich nur an. Dann ein Satz, ruhig. Sie haben uns gefunden. In diesem Haus lebten 3 Menschen. Der alte Mann, Georg. Seine Schwester, Rosa, fast blind. Und ein junger Mann, etwa 30, der nicht sprach. Sie sagten, sein Name sei Elias. Sie erklärten mir in einfachen Worten, dass sie niemals weggegangen waren. Dass Brunnwies nicht aufgegeben, sondern verlassen worden sei. Ohne sie. Ich verstand erst später, was das bedeutete. 1968 hatte es einen extremen Winter gegeben. 3 Lawinen hatten das Tal vom Rest der Welt abgeschnitten. Eine Evakuierung war geplant, doch der Bus kam nie. Hubschrauber blieben aus. Nach 2 Wochen hatte man das Dorf offiziell als aufgegeben erklärt. Doch 7 Menschen blieben. 4 starben im 1. Jahr. Die restlichen 3 lebten weiter. Im Wald. Mit Vorräten. Mit Notlösungen. Mit der Angst, dass niemand mehr an sie dachte. Und irgendwann, dass sie selbst aufhörten, an draußen zu denken. Ich verbrachte 5 Tage mit ihnen. Sie ließen mich bleiben, solange ich nicht fragte. Doch ich fragte trotzdem, vorsichtig, nicht über das Wie, sondern über das Warum. In der 2. Nacht erzählte mir Rosa, wie sie ihren Vater im Schnee begraben hatten, mit bloßen Händen, 3 Meter neben dem Haus. Er war am 3. Tag nach der Lawine erfroren. Sie hörten ihn nicht rufen, weil der Wind zu laut war. »Ich kann den Wind nicht mehr hören, ohne ihn zu hören«, sagte sie. Ihre Stimme zitterte nicht. Nur ihre Finger. Georg sprach seltener. Aber eines Abends, ich hatte ein Stück Schokolade geteilt. erzählte er mir, wie er mit 19 eine Entscheidung treffen musste. Bleiben oder gehen. Er versuchte, über die Klamm zu fliehen, wurde von einem Schneebrett erwischt, brachte es zurück ins Dorf mit einem gebrochenen Bein. Seitdem sagte er sich, wir gehören hierher, sonst wären wir schon tot. Elias sprach nie, aber er hörte zu, immer. Und manchmal, wenn ich mich zu schnell bewegte, zu laut atmete, zu hektisch schrieb, zuckte er zusammen, als fürchte er, ich würde etwas wecken, das wir beide nicht verstehen. Am letzten Abend saß ich mit Georg vor dem Feuer. Weißt du, was Angst ist? Fragte er plötzlich. Ich antwortete nicht. Nicht der Tod, nicht das Erfrieren, nicht die Tiere. Angst ist, wenn du aufwachst und dein eigenes Gesicht nicht mehr erkennst. Wenn du nach Wochen den Spiegel findest und du glaubst, ein anderer sieht dich an. Nicht, weil du dich veränderst, sondern weil du niemanden mehr hast, der dir sagt, wer du warst. Er sah ins Feuer. Wir haben keine Angst mehr. Wir sind die Angst. Ich wollte nicht gehen. Aber ich musste. Sie gaben mir eine kleine Holzfigur mit. Ein geschnitztes Gesicht, halb Mensch, halb leer. Damit du uns nicht vergisst, sagte Rosa. Ich versprach es niemandem zu erzählen. Ich hielt mich nicht daran. Ich erzähle es jetzt, weil ich glaube, dass Schweigen sie noch einmal verschwinden lässt. Und das kann ich nicht zulassen. Ich bin zurück in der Stadt. Ich gehe wieder arbeiten. Ich schreibe mein Buch. Aber wenn ich in den Spiegel schaue, frage ich mich manchmal, bin ich noch ich? Oder nur die Summe der Geschichten, die ich gehört habe? Brunnwies lebt. Nicht auf der Karte, nicht in den Registern, aber in mir. Und mit ihm. Ein Verständnis von Angst, das nichts mit Monstern zu tun hat, sondern mit dem, was übrig bleibt, wenn man jahrelang niemandem mehr begegnet ist. Was bleibt, wenn man zurückkehrt? Fortsetzung der wahren Geschichte von Martin Köhler. Ich habe den Alltag wiedergefunden, zumindest äußerlich. Ich stehe morgens auf. Ich beantworte Mails. Ich gehe in die Uni, unterrichte meine 2 Seminare über Strukturwandel in ländlichen Räumen. Ich lächle Kolleginnen zu. Ich trinke Kaffee. Ich nicke bei Gesprächen über Fördermittel. Aber innerlich, ich bin in einem Zwischenraum. Nicht mehr in Brunnwies, aber auch nicht ganz hier. Als hätte der Ort mich nicht gehen lassen, sondern nur geliehen. Ich denke oft an Georgs Worte. Wir sind die Angst. Damals hielt ich sie für poetisch. Heute begreife ich sie als Diagnose. Nicht nur für ihn, sondern auch für mich. Nachts lese ich Akten. Ich suche nicht mehr nach Menschen, sondern nach Lücken. Wie konnte ein Ort aus offiziellen Unterlagen verschwinden? Wie konnte es sein, dass 3 Menschen überleben und niemand fragt? Ich beginne mit dem Katasteramt. Dort kennt niemand Brunnwies. Ich gebe den Namen in alten Gemeindeakten ein. Nichts. Erst in der Kreisarchivstelle Traunstein, bei einem Besuch an einem grauen Februartag, finde ich ein vergilbtes Dokument. Kein offizieller Bericht, sondern ein interner Vermerk. Betreff: Notfallmaßnahmen wegen Extremwinter, Januar 1968. Ort: Brunnwies, nicht mehr bewohnbar. Vermerk: Evakuierung aufgrund Unpassierbarkeit nicht vollständig durchgeführt. Rückmeldung über ausstehende Rückkehr der Fahrzeuge fehlt. Maßnahme abgeschlossen laut Telefonat mit Rextienten, Bezemzont, Oberbayern. Unterschrift unleserlich. Das war's. Ein einziger Satz. Ein Ort stirbt. In einem Nebensatz. Ich nehme heimlich ein Foto davon auf. Ich weiß, dass ich das nicht dürfte. Aber ich tue es trotzdem. Ich kontaktiere alte Förster, ehemalige Gemeindemitarbeiter, einen mittlerweile pensionierten Katastrophenschutzleiter. Die meisten erinnern sich nur dunkel. Einer, Herr Reimann, inzwischen 86, sagt, Brunnwies? Ja, da war mal was. Aber wissen Sie, damals gab's kein GPS, keine Hubschrauber wie heute. Wenn eine Straße unpassierbar war, dann war das halt so. Ich frage ihn, ob er sich erinnern kann, dass Menschen vermisst wurden. Er zuckt mit den Schultern. Vermisst heißt nicht tot. Vielleicht sind die gegangen. Vielleicht wollten sie es so. Ich frage nicht weiter. denn ich beginne zu verstehen. Nicht alle Fehler werden durch Böswilligkeit gemacht, manche durch Gleichgültigkeit, manche durch Bürokratie und manche durch das schlichte Bedürfnis zu vergessen, was nicht lösbar war. Ich beginne, alles zu dokumentieren. Nicht mehr nur in meinem privaten Notizbuch, sondern systematisch. Ich beschreibe den Weg ins Tal, die Häuser, die Gespräche, die Gesichter. Ich zeichne Elias Bewegungen auf, wie er stumm neben dem Herd saß, mit dem Löffel über dem Feuer und jedes Mal zusammenzuckte, wenn ich meine Kamera hob. Ich beschreibe Rosas Hände, wie sie beim Erzählen über den Tod ihres Bruders mit Daumen und Zeigefinger ständig an der Tischkante rieben, bis dort das Holz ganz blank wurde. Und ich schreibe über Georgs Blick, als er mir zum Abschied sagte: »Mach draus, was du musst, aber red uns nicht tot.« Ich trage diese Worte bei mir wie einen Auftrag. Am 4. März kehre ich zurück. Diesmal nicht als Forscher, nicht als Beobachter, sondern als Mensch. Ich bringe Decken, Konserven, Batterien, keine Kamera, kein Block, kein Tonbandgerät. Sie sind misstrauisch. Georg fragt: »Warum? Jetzt, nach all den Jahren?« Ich antworte: »Weil ihr noch da seid.« Er sagt nichts. Aber er lässt mich bleiben. 2 Tage lang helfe ich. Ich koche. Ich repariere eine undichte Fensterluke. Ich sitze schweigend mit Elias auf der Bank. Und nachts, als das Feuer fast aus ist, sagt Rosa leise: »Du hörst uns. Das ist genug.« Zurück in der Stadt beginnt der Konflikt. Ich weiß zu viel, um zu schweigen. Aber ich weiß auch, wenn ich öffentlich mache, was ich weiß, wird Brunnwies überrannt. Von Journalisten, von neugierigen Leuten, von Behörden, vielleicht sogar von Entmündigungsrichtern. Ich frage mich, was ist richtig? Ist es richtig, aufzuklären und ihnen damit die letzte Ruhe zu nehmen? Oder ist es richtig, zu schweigen und damit zuzulassen, dass ihre Geschichte nie gehört wird? Ich finde keine Antwort. Aber ich schreibe. Ich schreibe diese Zeilen. Als Zeugnis. Nicht für Ruhm, nicht für Aufmerksamkeit, sondern als Spur. Eine leise, wie ein Fußabdruck im Schnee, der bald verschwunden ist. Aber beweist, dass jemand dort war. Brunnwies existiert noch. Ich weiß nicht, wie lange. Georg ist inzwischen sehr krank. Rosa fast vollständig blind. Elias manchmal tagelang nicht ansprechbar. Ich bin nicht mehr oft dort, aber ich schicke regelmäßig Pakete. Immer ohne Absender. Immer mit dem gleichen Inhalt. Dosenbrot, Streichhölzer. Und ein Brief. Immer der gleiche Satz: Ihr seid nicht vergessen. Und das ist vielleicht das Einzige, was zählt. Ich dachte, Angst sei ein Gefühl. Ein Moment. Ein Reflex. Aber ich lag falsch. Angst ist ein Zustand. Ein Raum. Ein stilles Dorf im Schnee, in dem 3 Menschen überleben, weil sie gelernt haben, leise zu atmen, um nicht verrückt zu werden. In dem jede Stunde ein Jahr dauert und jede Entscheidung eine Grenze bedeutet, die nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Ich habe dort gelernt, dass Angst nicht schreit. Sie flüstert. Und manchmal schweigt sie einfach, bis jemand zuhört. Man sagt, der Körper hat Reserven, von denen man nichts weiß, dass er sich erinnert, auch wenn man nicht bewusst trainiert. Ich habe es geglaubt, früher, aber nach dem, was ich erlebt habe, weiß ich, nicht der Körper rettet dich, nicht der Wille, sondern die Kälte selbst, weil sie dich verändert. Langsam und ohne dich zu fragen. Ich bin kein Held. Ich bin kein Abenteurer. Ich war einfach am falschen Ort, zur falschen Zeit, mit der falschen Wahl. Fliehen oder sterben. Es war der 5. Februar 2025, als das Schneesturmwarnsystem in meiner Hütte im Gebirgskamm der Tauern ausfiel. Ich hatte mich für eine Woche dort eingemietet, um zu schreiben. Alleine, abgeschieden, ohne Handyempfang. Eine Art Rückzug. Oder Flucht, ehrlich gesagt. Ich hatte gerade meine Beziehung beendet. Mein Vater lag im Krankenhaus. Meine Arbeit war ein einziger Knoten aus Fristen, Verantwortung und Leere. Also fuhr ich weg. Ich wollte Ruhe. Ich bekam Stille. Und dann Chaos. Am Abend des dritten Tages begann der Schneefall. Zuerst leise, harmlos, dann aggressiv, mit horizontalen Böen, als wollte der Wind alles fortreißen, was nicht in den Boden geschraubt war. Ich verlor den Strom, dann das Gas, dann die Tür. Die Hütte war alt, der Sturm neu. Keine Kombination überlebt lange. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Warten, hoffen, erfrieren. Losgehen. Richtung Norden. Den alten Forstweg entlang. Etwa 15 Kilometer bis zum verlassenen Ort Lehndorf. Laut Karte ein früherer Holzfällerstützpunkt. Ich wählte die zweite. Ich packte nur das Nötigste. Wasser, zwei Proteinriegel, eine Stirnlampe, ein Taschenmesser, eine Thermodecke. Dann ging ich. Ein Schritt nach dem anderen. In einen weißen Tunnel hinein. Zuerst ging es gut. Die ersten 2 Kilometer konnte ich den Pfad noch erkennen. Danach war alles gleich. Weiß, Wind, Atem. Ich war allein. Das wusste ich. Aber ich hatte das Gefühl, dass etwas mit mir ging. Nicht jemand. Keine Angst. Sondern eine Art Schatten meiner selbst. Ich sprach mit mir. Laut. Immer wieder dieselben Sätze. Nur geradeaus. Nicht stehen bleiben. Nächste Stunde. Dann Rast. Nach 4 Stunden konnte ich meine Finger nicht mehr bewegen. Ich urinierte in der Bewegung, unfreiwillig. Ich bemerkte es erst, als der Dampf an meiner Hose aufstieg. Ich sah keine Markierungen mehr. Kein Baum hatte mehr Richtung. Ich fing an, mich zu ducken, obwohl nichts über mir war. Und dann kam der Moment. Ich fiel. Nicht spektakulär. Kein Filmsturz, ein einfaches Umkippen wie ein leerer Sack. Ich blieb liegen, ein Moment zu lang. Denn dann kam die Müdigkeit, die gute Müdigkeit. Die, die nicht nach Erschöpfung klingt, sondern nach Erlösung. Ich erinnere mich. Ich lachte. Leise. Wie ein Kind. Ich dachte, jetzt ist gut. Jetzt ist es okay. Und dann, ganz undeutlich, ein Geräusch, ein Klirren, als hätte jemand eine Metalltasse fallen lassen. Nicht nah, aber nicht weit. Nicht in meinem Kopf, das wusste ich. Ich zwang mich aufzustehen. Ich weiß nicht wie, aber ich stand und ich ging in die Richtung des Geräuschs oder das, was ich dafür hielt. Ich sah das Ortsschild nicht. Ich sah nur ein Fenster, das schwach beleuchtet war. Vielleicht durch Reflexion. Vielleicht durch Einbildung. Aber es war nicht dunkel. Ich erreichte das erste Gebäude kurz vor Mitternacht. Es war ein Haus aus Stein. Einsturzgefährdet. Ich trat ein und wusste sofort, hier war Leben. Nicht warm. Nicht bewohnt. Aber genutzt. In der Ecke lag ein improvisiertes Lager. Decken, leere Konservendosen, eine alte Gaslaterne. Und dann eine Stimme. Sie hießen Franka und Leon. Beide über 60, Bruder und Schwester. Laut eigener Aussage seit über 3 Jahrzehnten hier. Ich fragte nicht sofort. Ich trank. Ich wärmte mich. Ich aß. Sie fragten auch nichts. Nur: Bist du der Erste? Ich verstand nicht. Dann erklärte Franka langsam, Lehndorf war nie verlassen worden. Ein Teil der Bewohner sei geblieben, freiwillig, als der Forstbetrieb 1990 eingestellt wurde. Sie wollten unabhängig sein, raus aus der Welt. Doch über die Jahre waren alle anderen gestorben oder fortgegangen. Jetzt blieben nur sie zwei. Und ab und zu Wanderer. Verlorene. Wie ich. Ich blieb 5 Tage. Nicht weil ich wollte, sondern weil der Sturm weiter wütete. Leon zeigte mir, wie man aus gefrorenem Holz Wasser gewinnen kann. Franka erzählte mir von Nächten, in denen der Wind so laut war, dass sie dachten, der Himmel reiße auf. Und eines Abends vor dem Schlafen sagte sie: Weißt du, was Angst ist? Ich schüttelte den Kopf. Es ist nicht der Tod, nicht die Kälte. Es ist, wenn du plötzlich aufwachst und nicht mehr weißt, warum du überhaupt noch aufwachst. Ich konnte nichts sagen, denn ich kannte das Gefühl. Ich hatte es gespürt, da draußen im Schnee. Am sechsten Tag klarte der Himmel auf. Ich verließ Lehndorf mit schwerem Herzen und mit einem Versprechen. Ich würde nicht vergessen. Ich weiß, dass ich nicht zurückkehren werde. Nicht, weil ich nicht will, sondern weil man solche Orte nur einmal überlebt. Ich schlafe noch immer unruhig. Ich habe Narben an den Füßen vom Erfrierungsschaden. Ich habe Panik in engen Räumen. Und jedes Mal, wenn es schneit, friere ich innerlich. Aber ich bin hier. Ich habe es aufgeschrieben. Und vielleicht liest du das gerade in deinem Zimmer, bei Kerzenlicht, während draußen der Schnee fällt. Dann weißt du, irgendwo dort draußen gibt es Dörfer im Eis und Menschen, die still überleben, ohne Fragen, ohne Hilfe, nur mit Atem und einer Entscheidung. Ich war zurück, in meiner Wohnung, in meinem Viertel, in meinem Leben. Doch nichts fühlte sich vertraut an. Die Heizkörper liefen auf Stufe 5, aber ich saß mit zwei Pullovern da. Ich fror, nicht weil mir kalt war, sondern weil mein Körper nicht vergessen konnte, was Kälte wirklich ist. Nicht die Temperatur, sondern das Gefühl, dass jeder Atemzug ein letzter sein könnte. Der Kühlschrank war voll, doch ich aß kaum. Ich konnte mich nicht mehr daran erinnern, warum man aus Hunger isst und nicht nur, um sich am Leben zu halten. Ich sprach mit niemandem über Lehndorf, nicht einmal mit meiner Mutter, die weinend vor meiner Tür stand, als ich endlich das Handy wieder einschaltete. Sie wollte wissen, was passiert war. Ich sagte: Ich habe mich verlaufen. Ich hatte Glück. Das war nicht gelogen. Nur nicht die ganze Wahrheit. Die Verantwortung des Wissens. Eine Woche nach meiner Rückkehr schrieb ich eine Mail an den Landkreisverwaltung Zell am See. Höflich, unverbindlich. Ich fragte, ob es bekannte verlassene Siedlungen im Hochwald zwischen der alten Försterei und dem Tal Lehnbach gäbe. Zwei Tage später kam die Antwort: Nein, in diesem Gebiet befinden sich keine bewohnten oder offiziell registrierten Siedlungen. Eine frühere Holzfällerstation, Lehndorf, wurde 1992 aufgegeben und ist seitdem unzugänglich. Unzugänglich. Nicht unbewohnt. Ich schrieb nicht zurück. Ich wusste, wenn ich insistiere, kommt irgendwann jemand mit Drohnen, Messgeräten, Karten, vielleicht auch mit Absperrbändern. Und dann ist der letzte Ort verschwunden, wo Menschen einfach nur sein wollten. Ohne Erklärung, ohne System. Franka und Leon hatten überlebt, weil sie vergessen wurden. Ich war mir nicht sicher, ob ich das Recht hatte, sie sichtbar zu machen. Die erste Panikattacke. Es passierte im Supermarkt. Ich stand vor dem Regal mit Dosen, Erbsen, Linsen, Ravioli. Ich wollte greifen, aber meine Hand zitterte, denn die Dosen waren dieselben. Genauso verrostet wie bei Franka. Gleiche Farbe, gleicher Deckel. Ich hörte wieder den Klang des Windes über Lehndorf. Ich roch wieder den Geruch von Petroleum und nassem Fell. Ich hörte mich selbst wieder flüstern: Nur nicht hinlegen, nicht jetzt. Ich ließ den Einkaufswagen stehen und ging. Einfach raus. Keine Worte, kein Ziel. 10 Minuten später saß ich auf einer Bank im Park in der Sonne, mit geschlossenen Augen, und fragte mich: Warum bin ich zurückgekommen? Schreiben als letzter Halt. Ich begann, alles niederzuschreiben. Nicht nur als Erinnerung, sondern als Anker. Ich schrieb, wann ich aufwachte, was ich aß, welche Bilder mich verfolgten. Ich schrieb einen ganzen Absatz über das Geräusch, das Schnee macht, wenn man durch ihn geht, nach 10 Stunden Marsch. Es ist dumpf, nicht knackend. Es klingt nicht wie im Film. Es klingt wie ein Schwur, den man bei jedem Schritt bricht. Ich schrieb über Leon, sein Blick, wenn Franka sprach, wie er sich beim Essen immer mit dem Rücken zur Wand setzte. Und ich schrieb über die Nacht, in der sie mir sagten, Wenn du gehst, dann geh wirklich. Ich verstand das erst später. 3 Monate später, eine Rückkehr ohne Ziel. Im Mai 2025 fuhr ich noch einmal in die Nähe. Nicht ins Dorf selbst, das hätte ich nicht geschafft. Aber ich stellte mich an den Waldrand, an den Einstieg des Forstweges, der in Richtung Lehndorf führt. Ich wartete. 2 Stunden, dann 3, dann 6. Niemand kam. Kein Tier, kein Laut. Nur der Wind, der diesmal warm war. Und ich, der wusste, dass manche Orte einen nie wieder loslassen, selbst wenn man sie nie mehr betritt. Warum ich jetzt erzähle? Ich erzähle diese Geschichte, weil ich weiß, nicht jeder, der im Schnee verschwindet, ist verloren. Und nicht jeder, der zurückkehrt, ist gerettet. Ich erzähle, weil es immer Menschen geben wird, die sich entscheiden, anders zu leben. Ohne Internet, ohne Politik, ohne unseren Lärm. Sie haben keine Schuld. Sie haben nur eine andere Wahrheit. Und ich erzähle, weil ich es manchmal selbst fast vergesse, dass ich überlebt habe, dass ich gefunden wurde. Von 2 Menschen, die seit Jahren niemanden gesehen hatten und die mich nicht gefragt haben, warum ich gekommen war, sondern nur: Bist du der Erste? Nachsatz. Ich schreibe dies in einer kleinen Hütte am See. Es ist Juni. Die Sonne scheint. Und doch liegt in mir noch immer eine Schicht aus Eis. Aber das ist okay. Denn ich weiß jetzt, was mein Körper kann, was meine Angst wirklich ist und was es bedeutet, im Angesicht der Kälte weiterzugehen.